Im Alten Testament sind die, ist das Volk Israel nach Jerusalem gepilgert und dort haben sie Opfer dargebracht. Und diese Opfer, die sie dargebracht haben, die hat Gott ihnen aufgetragen, insbesondere da, wo es darum ging, dass sie gesündigt hatten, sollten sie vor den Herrn treten und in einem Akt sich von ihrer Sünde lösen und sich reinigen lassen. Johannes, der ganze Tempel und auch die hohen Priester und all das, was im Tempel abgelaufen ist, wir sehen, dass Jesus später in den Tempel reingekommen ist und was er dort vorgefunden hat. Das, was da geschah, war kein reiner Gottesdienst, sondern es war ein Gottesdienst, der vermischt war. Es gab Leute, die mit einem aufrichtigen Herzen hingekommen sind, um Gott auf diese Weise zu begegnen und ihm zu dienen. Aber die Priesterschaft, sie war korrupt. Sie war verdorben zur Zeit des Johannes. Es war vielleicht so, wie wir das im alten Israel lesen, zur Zeit Elis. Als eine aufrichtige Frau von ganzem Herzen zu Gott geschrien hat im Tempel. Aber die Söhne von Eli, sie haben das Opfer genommen, um sich daran zu bereichern. Und so hat Gott nicht einen Priester beauftragt. Er hat einen Sohn eines Priesters genommen und ihn in die Wildnis hineingeführt, an einen Fluss gestellt, ein einsamer Rufer in der Wüste, der genau dasselbe aber getan hat, was eigentlich Gott in das Volk Israel durch in den Tempel, in den Opferkult hineingelegt hat, nämlich das Volk Israel zur Umkehr, zur Buße zu rufen. Kommt her! Bekennt eure Sünde und lasst euch reinigen im Wasserbad. Lasst euch die Vergebung Gottes zusprechen. Und so ist es auch für uns heute. Wir lassen uns jetzt nicht jeden Sonntag oder jeden Tag taufen, aber was wir tun ist, wir lassen uns einmal taufen am Anfang unseres Weges mit Gott. Und dann erneuern wir diese Taufe aber immer wieder im alltäglichen Gottesdienst, in den Opfern, die wir als geistliche Priesterschaft bringen. Denn wir, du und ich, wir sind Priester. Du bist eine Priesterin, du bist ein Priester Gottes. Und wir sollen geistliche Schlachtopfer bringen. Was bedeutet das? Wir tun diesen Dienst der Buße, der Umkehr. Wir kommen zu Gott. Wir müssen nicht ein Opfer bringen in dem Sinne, dass wir ein Tier schlachten müssen, sondern wir nehmen das Opfer für uns an, was Gott für uns gebracht hat. Das Lamm, das geschlachtet wurde. Jesus, am Kreuz hingerichtet. Wir führen uns ihn vor Augen. Wir erinnern uns an ihn. Wenn wir Abendmahl feiern, tun wir das begleitet, unterstützt durch ein starkes Symbol der Gemeinschaft, des Miteinanderessens und Trinkens. Aber letztendlich sollen wir tagtäglich Opfer, geistliche Schlachtopfer bringen. Und was das bedeutet, steht zum Beispiel in Hebräer 13, da gibt es zwei Opfer, die direkt hintereinander genannt werden, in Hebräer 13, Vers 15 und 16, und auf Vers 16 werde ich gleich in der Predigt eingehen, aber ich möchte auch Vers 15, das ist mir eben gerade so auf dem Herzen, da steht, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Bei der Taufe des Johannes wird uns gesagt, dass die Leute gekommen sind und ihre Sünden bekannten. Und sie haben das allein schon dadurch getan, dass sie sich haben taufen lassen. Sie haben gesagt, ich bin ein Unreiner. Ich brauche Reinigung. Ich brauche Vergebung. Ich bin ein Sünder. Aber ich glaube, dass Leute auch dort sich hingestellt haben und tatsächlich bekannt haben. Und mir kam vorhin dieser Vers in den Sinn aus Psalm 22, da steht, Vers 23, verkünden will ich deinen Namen meinen Brüdern, meinen Geschwistern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn es heute hier jemanden gibt, der von dem Zeugnis geben will, was Gott in seinem Leben getan hat, diesen Akt der Reinigung, der Vergebung, der Heilung, der Erneuerung. Vielleicht hast du das noch nie irgendwem erzählt. Vielleicht hast du es nur ausgewählt, Einzelnen erzählt, aber noch nie in der Versammlung. Komm doch jetzt bitte nach vorne. Und gib Gott die Ehre und teile es mit deinen Geschwistern. Wir haben am Mittwoch hier einen Bruder gehabt, der hat das ein Stück weit getan. Der hat sein Herz geöffnet und hat von dem erzählt, was ihn in letzter Zeit bewegt, was Gott in seinem Leben tut. Und das hat uns so ermutigt, so gestärkt. Deswegen, komm nach vorne bitte. Wenn Gott dich führt. Komm doch bitte. Ich warte. Aber warum nicht? Warum traut sich denn keiner? Was hast du denn zu verlieren? Wovor hast du Angst? Geht darum, Gott die Ehre zu geben und deine Geschwister zu ermutigen. Ja, Petra, danke.
Ja.
Ich stehe dir auch bei zur Seite.
Das finde ich gut.
Ja.
Machen wir das zusammen. Ja,
genau. Herr,
ich habe mich Ende 89 bekehrt, weil es mir richtig scheiße ging.
Genau.
Also wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre ich nicht mehr unter den Menschen. Und Jesus hat ganz viel Veränderung geschenkt. Ich habe Höhen und Tiefen erlebt, auch ganz viele Tiefen. Ich war zweimal in der Klinik Kurmark. Ich weiß gar nicht, ob Raffi da ist. Die hat das, glaube ich, ein Stück weit mitbegleitet. Ich war in Langenhagen in der Klinik. Ich habe keinen Selbstmordversuch hinter mir. Aber es ging mir seelisch immer schlecht. Aber ich habe gemerkt, dass Jesus mich nicht nur durchgetragen hat, sondern verändert hat. Er hat mir Stabilität für mein Leben gegeben. Ich habe alleine gelebt und das ging mir gar nicht gut. Und Jesus hat mir eine WG geschenkt, wo ich jetzt lebe, in der Großbuchholzer Straße. Das war eine Demenz-WG. Ich bin nicht demenzkrank. Das ist nicht immer so ganz einfach. Und frage mich manchmal, wie soll ich da ein Zeugnis sein? Weil ich, ja, das klingt ein bisschen komisch, ich bin ein flotter Käfer. Und die sind da, naja, die wollen ihre Ruhe haben eigentlich. Berta ist noch ein Feger, die ist 93. Und wenn ich da, wenn ich sage, ich gucke mit James Bond an, dann kriegen die fast einen Herzinfarkt. ja, so als krasser Unterschied. Ne? Und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ist auch ein Gebetsanliegen, aber Jesus hat so viel verändert. Und das Tolle ist, ich war ja vorher in einer anderen Gemeinde und ich weiß nicht mehr, warum ich gewechselt habe, aber ich habe das nie bereut. Im Gegenteil, ich bin gerne in der Koinonia. Und ich war gestern im Mitternachtsruf und das sind da alles ältere Leute. Also ich bin so froh, dass ich unter Jungen bin. Ich meine, wir werden ja auch mal alt, das ist ja nicht das Thema, aber es ist schon ein bisschen anders. Und ich bin dankbar, dass Jesus mir so eine tolle Gemeinde geschenkt hat. Jörg ist so ein toller Pastor, vorher Peter. Wir haben uns manchmal hier kringelig gelacht. Aber Peter ist ein guter Psychologe. Und das ist ja nicht doof, wenn immer, du musst schönartig sein, sonst kriegst du Ärger mit Jesus. Jesus will das nicht. Ne? Ist er für unsere Sünde gestorben. Er verändert uns. Und er schenkt uns auch Humor. Also ich denke, dass Jesus viel Humor hat. Und ja. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Sonst wären wir alle nicht mehr am Leben. Ne? Also wenn ich Jesus wäre, ich wäre nicht so weit mit mir gegangen. Ja. Er hat das aber gemacht. Und ich danke ihm dafür. Und ich danke euch auch für eure Geduld mit mir. Ja. Vielen Dank.
Danke, Petra.
Gibt's noch einen? Ja, jetzt kommen sie plötzlich alle. Ladies first, Jana.
Ich will auch kurz erzählen, wie Jesus mein Leben verändert hat. Ich bin zwar in einer Familie aufgewachsen, die christlich ist, aber mit 14 habe ich mich von Gott entfernt, weil ich eine Essstörung hatte. Fast 2 Jahre lang hatte ich Bulimie. Und das war so eine Zeit, wo ich mich halt nur um mich gedreht habe und wirklich kaputt daran gegangen bin. Und es war voll der Teufelskreis. Und ich habe richtig auch versucht, selber frei zu kommen, aber es wurde irgendwie immer nur schlimmer. Und dann nach 1,5 Jahren wollte ich in Therapie gehen. Und das war eine christliche Therapie. Und trotzdem, also die Menschen konnten mir dort wirklich nicht helfen. Ich habe gemerkt, niemand kann mir irgendwie helfen, aber ein Vers ist mir wichtig geworden damals, der steht in der Bibel, da steht, wir sollen leben zum Lobpreis Gottes Herrlichkeit. Und irgendwie hat mich das so berührt, weil ich dachte, krass, irgendwie, ich drehe mich gerade wirklich nur um mich und es geht nur darum, dass ich dünner sein muss und besser und wertvoller. Und eigentlich habe ich mich schrecklich leer gefühlt. Und dann weiß ich noch, dass ich einmal nach dem Essen auf die Toilette gehen wollte und brechen. Und auf dem mittleren Weg, als ich fast auf der Toilette war, war es so, als ob Gott mich fragt, Jana, machst du das jetzt zum Lobpreis meiner Herrlichkeit? Und diese Frage hat mich so schockiert. Ich bin wirklich auf dem Weg stehen geblieben und bin wieder zurück in mein Zimmer und ich konnte nicht brechen irgendwie. Und ich kann, bis heute weiß ich nicht, was plötzlich geschehen ist, aber ich war ganz plötzlich, ich habe nichts gemacht, ich habe mich nicht angestrengt. Plötzlich waren alle meine Gedanken weg, also meine essgestörten Gedanken, und ich war komplett frei. Und ich habe seit dem Tag nie wieder gebrochen und ich habe nie wieder Versuchung gehabt zu brechen oder so. Gott hat meine Gedanken geheilt und alles und mein Leben komplett verändert. Und seit dem Tag und danach habe ich mich entschieden, Jesus wirklich nachzufolgen. Und Gott hat mein Leben geändert, Gott hat mich frei gemacht und ihm sei allein die Ehre. Und manche Menschen in der Welt, wenn ich denen das erzähle, sagen, ja, du bist das einfach gewesen, das war deine innere Kraft oder keine Ahnung. Aber ich weiß einfach, dass es nicht meine innere Kraft war, weil ich es einfach vorher versucht habe und immer rückfällig geworden bin. Und diesmal, das sind jetzt 2 Jahre her und ich bin wirklich gesund. Und Gott sei alle Ehre dafür.
Amen. Danke, Jesus.
Hi, wie heißt du?
Robert.
Robert, ich heiße Jörg.
Ich bin der Robert und
schön, dass du hier bist heute Morgen.
Ich bin zu Besuch heute hier und ich habe was Tolles erlebt mit Gott. Gott hat mich im Gefängnis besucht, also ich war wirklich im Gefängnis und Gott hat mich da besucht und ich durfte mich bekehren und Jesus hat mir geholfen, im Gefängnis, aus dem Gefängnis auszubrechen. Aus meinem eigenen Gefängnis, hat mich von Sucht frei gemacht und hat mich von meinen ganzen alten Machenschaften, von meinem alten Leben frei gemacht einfach und hat mir gezeigt, was es bedeutet, wirklich frei zu sein. Und hat mich die ganze Zeit begleitet, hat mich jetzt hierher geführt, führt mich seitdem halt viele Wege. Und ich will einfach nur damit sagen, dass jeder von uns in irgendeinem Gefängnis sitzen kann und hinter irgendwelchen Gittern sitzen kann, von irgendwelchen Ketten gezwängt werden kann. Wir hatten das zufällig gestern auch im Hauskreis, dieses Thema. Und ich weiß, ich habe es selbst erlebt, dass Jesus einfach jede Kette sprengen kann und uns aus jedem Gefängnis befreien kann. Selbst wenn wir wirklich im Gefängnis sitzen. Also das ist eine richtig krasse Nummer, was der Herr da tun kann für euch. Und ich will einfach jeden dazu ermutigen, den Schritt mit Jesus zu gehen.
Danke, Robert. Danke, Jesus.
Erst einmal danke Gott. Ich bin am kleinen Kind Gott gefunden, aber ich habe andere Sorgen. Ich bin hier in Deutschland, ich bin alleine hergekommen, aber Gott ist für mich gegeben, diese Gemeinde, diese bei Christian Familie, weil ich kann nicht Deutsch sprechen, ich kann nicht verstehen, aber hier ist so viel gelernt, vollgekommen, alle meine Pastor oder meine Freunde, meine alle. Ich bin ohne Gott, ich kann nicht schaffen. Meine Kinder, am kleinen Kind hier gewachsen, ich bin stolz, weil ich bei Gott ist gewachsen. Gott ist gut. Ohne Gott kann nicht leben. Gott ist für mich, ich sage keine Wort von Gott sagen, weil ich sage, danke Gott, Halleluja. Ja. Danke. Ja, danke Gott, weil ist das alles Familie gegeben. Ja.
Lass uns noch mal kurz beten. Danke, Herr, für das, was wir eben hören durften. Herr, und das sind nur 4 Zeugnisse deines Wirkens, deiner Befreiungsmacht, deiner Kraft, deiner Gnade und Vergebung. Herr, wir wollen dich loben und preisen von ganzem Herzen über das, was du in unserem Leben getan hast und was du im Leben von Tausenden, Abertausenden, Millionen von Menschen schon getan hast, was du dabei bist zu tun und was du noch tun wirst, Herr. Ich danke dir, dass du uns rufst, dass du Johannes damals gesandt hast, und dein Wort hast erschallen lassen. Kehrt um und lasst euch reinigen. Ihr werdet Vergebung der Sünden empfangen. Und wir danken dir, dass auch dein Ruf heute ergeht. Und wir beten, dass du uns offene Herzen für dein Wort jetzt schenkst, dass wir bereit sind, diese Kraft deines Geistes an uns wirken zu lassen durch dein Wort. Dass auch wir heute vielleicht ein Zeugnis erleben, deiner Kraft, deiner Macht, deiner Befreiung, deiner Heilung, deiner Reinigung. Wir loben und preisen dich, du bist so gut. Amen. Lukas Kapitel 3. Und Lukas überliefert uns ein mehr von dem Wirken Johannes des Täufers und von seiner Predigt als alle anderen Evangelisten. Und wisst ihr, es gibt Menschen unter uns, die sich vom Wort Gottes sehr tief bewegen lassen. Andere sitzen da und sagen, ah, ist ja alles gut und schön. Ich denke besonders an uns Männer. Ja, ist ja alles gut und schön. aber mir ist das oft so zu theoretisch. Ich möchte das gerne ein bisschen praktischer haben, ein bisschen handfester. So, Buße, Umkehr, ja, okay. Dann diese Gleichnisse und Bilder. Ich will das mal ein bisschen konkreter haben. Und das ist total biblisch. Brüder, stellt diese Frage, die die Leute gefragt haben, als sie zu Johannes gekommen sind. Berührt und bewegt vom Wort Gottes, von der Begegnung mit der Botschaft Gottes, machen die etwas, was ganz simpel und einfach ist. Und oft trauen wir uns das nicht zu fragen. Diese Frage, die hier steht, in Vers 7 von Kapitel 3. Es sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, Vers 10 sind wir. Sie haben die Botschaft gehört, dass Gott unser Leben prüft. Und zwar schaut er sich unser Leben an, wie wir es gelebt haben. Nicht das, was wir gedacht haben, wie wir leben wollten, sondern wie wir tatsächlich gelebt haben. Das schaut sich Gott an. Was hast du getan? Wie hast du gelebt? Natürlich gehören da auch Gedanken dazu. Was hast du gedacht? Was waren deine Motivationen? Auch die sind wichtig. Auch die spielen eine Rolle. Aber du kannst dich nicht darauf beschränken zu sagen, ja, ich wollte doch immer das Gute. Das reicht nicht. Was ist in deinem Leben wirklich passiert? Da guckt Gott nach und Johannes sagt, das ist wie einer, wie ein Gärtner, der in seinen Garten geht und da steht ein Baum und er guckt nach, sind da Früchte da? Und wenn keine Früchte da sind, dann nimmt er seine Axt und haut den Baum ab. Und er wird ins Feuer geschmissen und verbrannt. Und diese Volksmenge, die da kam, denen ging das durchs Herz, denen ging das nach. Die haben sich damit befasst, die haben sich darauf eingelassen. Brüder, bitte lasst euch auf diesen Gedanken ein. Gott meint es ernst mit deinem Leben. Das Leben ist kein Spiel. Schwester, Gott meint es ernst. Lass das Wort zu dir sprechen. Und wenn du jetzt an den Punkt kommst, dass das Wort zu dir gesprochen hat, dass du gedacht hast, Mann, Gott meint es ernst, dann stell diese Frage. Sie ist nicht nur an dieser Stelle, es gibt an mehreren Stellen diese Frage. Sie ist so wichtig. Es ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis nämlich unserer Unfähigkeit und Unwissenheit. Wir hören, das Gericht kommt, und ich sage, Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts tun. Alles, was mir einfällt, ist irgendwie falsch. Was soll ich machen? Wie gesagt, uns praktischen Männern kommt das auch entgegen. Ne? Wir wollen mal eine klare Aussage. Was soll ich machen, Gott? Und wisst ihr, hier wird es auch ganz praktisch. Johannes wird ganz praktisch. Sagt, reparier endlich dein Auto. Nee, sagt er nicht. Würde ich ja gern, aber nee, ich würde es gerne können. Also, ich kann es nicht. Deswegen habe ich auch keinen Bock dazu. Was sagt er? In Vers 11. sagt er, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Also einige waren mutig und haben gefragt, was sollen wir tun? Und Johannes hat eine sehr, sehr praktische, sehr konkrete Aussage hier. Da sind andere auch mutig geworden, die dabei standen. Und die haben gesagt, okay, und was ist mit mir? Was soll ich tun? Hier kommen einige Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Und das macht uns deutlich, wie die Zöllner damals drauf waren. wie die Zöllner auch teilweise heute drauf sind in vielen Ländern. Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Auch sehr klar, sehr konkret, sehr eindeutig, oder? Dann kommen andere, die sind auch mutig und sagen, ja, wenn der so konkrete Anweisung hat, dann frage ich auch nochmal, Herr, was sollen wir denn tun? Da kommen die Soldaten. Es gab Soldaten da. Und das waren Leute, die ihren Dienst getan haben im großen Rahmen des Römischen Reiches. Die Zöllner ja auch. Sie haben auch für die Römer die Zölle eingetrieben. Die Soldaten auch. Sie haben unter der Oberherrschaft des Römischen Reiches ihren Dienst getan. Vielleicht waren es einige Juden, die dort auch als Söldner sozusagen sich einreihen lassen haben in das Heer der Römer. Waren natürlich von ihren Volksgenossen nicht besonders gut angesehen. Es waren manche auch, es gab auch die hohen Priester hatten solche Polizisten in Anführungsstrichen. Diese Soldaten kamen auch. Was sollen wir tun? Und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Auch da sehen wir, was Soldaten sind. Gewalttätige. Erpresser. Die sich nicht begnügen mit ihrem Sold. Alle diese drei Aussagen hier, die Lukas uns überliefert von Johannes, zielen eigentlich auf ähnliche Sachverhalte. Es werden zwei Dinge hauptsächlich angesprochen. Nämlich das eine ist, woran hängt dein Herz? Hängt dein Herz an der Materie, an dem Materiellen? Und Johannes sagt, wenn du zur Buße, zur Taufe kommst, du kannst, wie Jesus es gesagt hat, Jesus hat es auch so gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht für Mammon leben und für Gott. Das geht nicht. Entweder oder. Wenn er am Anfang sagt, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat, dann spricht er hier von zwei wesentlichen Dingen, an denen sich Umkehr, wahre Herzensbuße zeigen lässt. Wenn du wirklich zu Gott umgekehrt bist, dann hast du Freiheit, das, was du hast, loszulassen. Das siehst du in vielen Geschichten, Bekehrungsgeschichten in der Bibel. Du siehst es bei Zachäus. Was hat er gemacht? Als Jesus in sein Haus eingekehrt ist, voller Freude hat er Jesus aufgenommen. Und was ist die Folge seiner Buße gewesen? Herr, ich gebe die Hälfte meines Geldes, gebe ich den Armen. Und wenn ich irgendwem was veruntreue, wenn ich irgendwas falsch genommen habe, ne, was hier ja auch gesagt wird über die Zöllner, wenn ich irgendwem was erpresst habe, dann will ich es ihm vierfach erstatten. Dass Jesus in sein Herz gekommen ist, in sein Leben gekommen ist, hat sein Leben verändert. Denn er hat einen neuen Schatz. Wie Jesus in diesem schönen Gleichnis sagt. Er hat einen Schatz gefunden. Da verkauft er alles, was er hat, um diesen Schatz zu haben. Wahre Buße, wahre Umkehr besteht darin, dass ich einen neuen Schatz habe. Es gibt nichts, was wertvoller ist als er. Und Geschwister, wisst ihr was? Das macht mich frei. Wovon unser Bruder gesprochen hat, das Gefängnis, in dem viele Menschen, viele, sehr viele, fast alle Deutsche sich befinden, ist das des Materialismus. Wir sind ein reiches Land, Geschwister. Wir sind reiche Menschen. Wir haben viel. Und selbst da, wo du vielleicht sagst, nee, bei mir ist es nicht so, ich habe wenig. Du hast unheimlich viel. Und es wird da schwierig, wo ich gefordert werde, ganz praktisch, sagt Johannes, du hast zwei Unterkleider, dann gib doch bitte dem, der keins hat. Du hast zwei T-Shirts, dann gib dem einen ab, der keinen hat. Jetzt sagst du, ich habe aber 50 T-Shirts. Ja, ein paar sind so ein bisschen verwaschen und die trage ich nicht mehr so. Ja, die gebe ich gerne weiter. Du sagst, ich kenne gar keinen, der kein T-Shirt hat. Also alle Menschen, die ich kenne, die haben ein T-Shirt. Wir haben so unsere Argumente, ne? Ich glaube, dass Johannes hier was sehr Praktisches sagt. Er sagt, du bist reich, du hast viel. Gib dem, der nichts hat. Und wenn du keinen kennst, der nichts hat, dann geh mal auf die Suche. Es gibt genügend Menschen, die nichts haben. Teilen. Es gibt so ein schönes, so schöne Kinderkassettenserie, Kassettenserie sage ich schon, ne? Kinder-CD-Serie, Kinder-Hörspielserie. Freddy der Esel. Benny, sing's doch mal. Wie geht das Lied? Ja, bitte. Ja, genau. Teilen, teilen, teilen ist das Schönste, was es gibt. Das Lied von dem Teilen. Ne? Ja, ist es wirklich das Schönste? Ist es das Schönste für dich? Ich glaube, dass das eine ganz konkrete Frucht der Buße ist, von der Johannes hier spricht. Wenn du von Herzen voller Freude teilen kannst. Wenn du irgendwie mitkriegst, oh, da leidet jemand Mangel. Da hat jemand ein Bedürfnis. Und ich spreche jetzt nicht das Bedürfnis, mal irgendwie einen Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel irgendwie auf Teneriffa zu machen oder so. Ne? Das sind keine Bedürfnisse. Hier geht es um Bedürfnisse. Und da fühle ich mich auch in Frage gestellt. Was bedarf ich denn wirklich? Was brauche ich eigentlich? Und da merke ich, wie stark ich in den Griffen des Materialismus immer noch gefangen bin. Was brauche ich denn wirklich? Da gibt es diese krassen Aussagen von Jesus. Lass uns mal zum Beispiel eine Aussage lesen in Lukas 14, Vers 33. Und lass uns bitte nicht gleich rausreden. Lass uns nicht die Aussage irgendwie hininterpretieren, dass sie wieder passend ist für mich. Sondern lass uns die mal wirken lassen. Was sagt Jesus? So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Jesus hat das in der Situation gesagt, wo viele Leute ihm gefolgt sind. Und es hat den Eindruck an dieser Stelle, als ob Jesus versucht hat, eine Menge von diesen Leuten loszuwerden. Nee, loswerden wollte er sie nicht, aber er wollte sie rütteln und schütteln und sieben, prüfen. Ist es dir wirklich ernst mit mir? Bin ich dein Ein und Alles? Bin ich dein Schatz? Oder hast du doch noch ein paar andere Schätze? Und es geht eben, wie gesagt, da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz, hat Jesus an anderer Stelle gesagt. Woran hängst du? Hängst du an dieser Wohnung, an diesem Haus? Nein, eigentlich nicht. Aber du hast viel Arbeit reingesteckt, oder? Du hast es so richtig schön nach deinen Vorstellungen gestaltet. Aber wenn Jesus sagt, gib's her, bist du bereit? Oder hängst du dran? Es ist vielen Leuten so gegangen, als Jesus durch die Lande zog, hat er zu ihnen gesagt, komm, folgt mir nach. Und dann war irgendwas noch da. Ja, lass mich noch zuerst meinen Vater begraben. Und ich glaube, dass man diese Geschichte erst richtig deuten kann, wenn man sich vor Augen führt. Ich glaube nicht unbedingt, dass dieser Vater schon gestorben war. Es ging nicht darum, noch schnell die Beerdigung hinter sich zu bringen, sondern lass mich abwarten, bis mein Vater gestorben ist. Der ist schon alt und klapprig, aber ich muss ihn noch versorgen und ich muss noch, ne, irgendwie. Nee, sagt Jesus. Folge mir nach. Lass die Toten ihre Toten begraben. Hartes Wort. Jesus hat eine Menge harte Worte. Aber er hat eine Menge harte Worte, Geschwister, für unsere Bindung an den Materialismus. Ja, ich bin ganz anspruchslos. Ich habe das mal bei C.S. Lewis gelesen, in den Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Sehr inspirierendes Buch, wer das so lesen kann, so sich darauf einlassen kann, auf diese Ebene. Es ist ein bisschen spannend geschrieben, wo ein Oberteufel seinem Neffen, einem Unterteufel, gute Ratschläge dafür gibt, wie er Menschen von Gott wegziehen kann. Es ist aber sehr erhellend, weil man sozusagen, weil C.S. Lewis auf diese Weise uns eigentlich einen Blick dafür schenkt, in welchen Verführungen und Versuchungen stehen wir eigentlich. Wie versucht der Teufel uns so wegzuziehen? Und er beschreibt dann eine alte Dame, die ganz anspruchslos ist. Sie braucht nur ihr Toast mit Marmelade morgens, so, ne? Ein Toast, das reicht, ne? Aber wenn sie das nicht kriegt, sondern eine Schale Müsli, dann ist ihr Tag gelaufen. Sie ist ganz anspruchslos. Sind wir frei von der Bindung ans Materielle, Geschwister? Johannes sagt, daran siehst du, ob du wirklich Buße getan hast. Gib dem, der nichts hat. Von deinen Sachen. Geschwister, es geht so einfach, mal 10 Euro irgendwo reinzustecken. Aber von deinen liebsten T-Shirts, die du dir ausgewählt hast, wo du gesagt hast, oh, die sehen hübsch aus. Oh ja, darin sehe ich ja richtig gut aus. So, ne? Und dann das Beste von diesen T-Shirts zu nehmen und sie dem zu geben, der keins hat. Gott fordert uns heraus. Jesus sagt, wenn du nicht allem entsagst, kannst du nicht mein Jünger sein. Du kannst zwar Christ sein, du kannst zwar in eine christliche Gemeinde gehen, du kannst alle möglichen Sachen tun, aber du kennst mich eigentlich gar nicht. Wisst ihr, was das höchste Gebot ist? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzer Seele. Deinem ganzen Herzen. Mit all deiner Kraft. Jesus sucht keine religiösen Typen, sondern er sucht Menschen, die ihn lieben von ganzem Herzen und die bereit sind, alles für ihn und mit ihm zu tun. Die bereit sind auf die Totalität seiner Liebe, und er hat es getan. Er hat sich ganz hingegeben. Die bereit sind, darauf zu antworten, indem sie sagen, ja, Herr, auch ich möchte dich so lieben, wie du mich geliebt hast. Und Johannes macht es uns einfach, oder? Er sagt einfach, okay, du hast 2 Unterkleider, dann gib dem, der keins hat. Ganz schlicht, ganz einfach. Und geh doch mal durch deine Woche und prüf dich mal, wie frei du da bist, einfach weiterzugehen. Und Johannes, er sagt es ganz kurz und knapp und wir denken so, aber Johannes, die Sache ist doch ein bisschen komplizierter. Na, der bedürftig, der ist doch selber schuld, dass er bedürftig ist. Dass er arm ist, das hat doch damit zu tun, dass er so ein verkorkstes Leben geführt hat. Und dass ich reich bin, das hat doch damit zu tun, dass ich gottesfürchtig lebe, dass ich in deinen Geboten wandle. Grab mal ein bisschen tiefer. Deinem eigenen Leben. Ist nicht alles, was du hast, Gnade und Geschenk? Hast du nicht das, was du hast, empfangen? Ja, du hast hart gearbeitet. Aber wer hat dir Gesundheit, wer hat dir Kraft gegeben? Wer hat dir Gelingen geschenkt? Wer hat dir in ein Land hinein geboren sein lassen, wo du, ja, wo so viel Reichtum da ist, dass ja, Chefs sich leisten können, ihre Arbeiter, die hart gearbeitet haben, auch einen guten Lohn zu zahlen. Und teilweise machen sie es auch nicht. Vielleicht bist du auch, na, hast du einfach nur Glück gehabt, dass du einen richtigen Arbeitgeber gekommen bist, der dir immer pünktlich seinen Lohn ausgezahlt hat. Viele andere Geschwister, viele andere Menschen auf dieser Erde, die erleben das nicht so. Die arbeiten hart und kriegen keinen Lohn. Über Wochen, Monate. Die sind nicht schlechter als du. Die sind besser als du. Die arbeiten trotzdem, obwohl sie keinen Lohn kriegen. Du würdest schon längst sagen, nö, dann. Lass uns mal in 1. Timotheus Kapitel 6 ein paar Verse lesen. Und Geschwister, das zieht sich durch die ganze Bibel. Wir können da nicht drum herum reden. Wir können uns da nicht rausziehen aus dieser Nummer. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, dann muss sich unser Verhältnis zum Geld, unser Verhältnis zu materiellen Dingen muss sich radikal verändern. Und ich weiß es, ich kenne euch, ich kenne viele von euch und das hat sich verändert. Ich sehe das Wirken des Heiligen Geistes, ich sehe das Wirken des Heiligen Geistes in mir. Es hat sich verändert. Wenn Gottes Geist in unser Leben einbricht und seine Herrschaft wirklich in uns anbricht, dann verändert sich das. Aber Geschwister, wir sind Fleisch, wir rutschen immer wieder zurück in alte Verhaltensweisen und Gott will uns heute rütteln an diesem Punkt und sagen, überprüf das, bist du frei? Ich habe dich zur Freiheit befreit. Du sollst in der Freiheit leben. 1. Timotheus 6 steht, wir fangen an in Vers 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Und ich glaube, das ist so ein ganz fundamental wichtiges Stichwort, Genügsamkeit. Paulus hat das gesagt, ich habe das gelernt. Ich habe gelernt, mit allem zu leben. Wenn ich viel habe oder wenn ich wenig habe. Gott ist es. Jesus macht mich stark. Er ist mein Schatz. Genügsamkeit. Sich genügen zu lassen. Was sollte uns denn reichen? Paulus sagt, wenn wir die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Das ist der erste Gedanke. Du bist mit nichts gestartet. Und selbst wenn du ein großes Erbe hast, du bist in diese Welt nackig reingekommen und du wirst nackig ohne einen Cent aus dieser Welt hinausgehen. Du wirst nichts mitnehmen können. Nichts von den tollen, wunderbaren Gütern, die du gesammelt hast. Von der tollen Sammlung, Briefmarkensammlung, weißt du? Ja, keiner unter uns sammelt Briefmarken, okay. Was weiß ich, deine tolle Münzsammlung. Deine tolle Autosammlung. Setz das doch mal ein mit deiner Sammlung, die du hast. Oder wo du viel Zeit investierst, viel Arbeit, viel Energie reinsteckst. Wie gesagt, dein schönes Haus, dein wunderbarer Garten. Alles vergänglich. Ich will dir nicht sagen, dass du jetzt deinen Garten irgendwie umpflügen musst und jetzt dann nur noch so einen schlimmen Acker da. Ne? Du darfst gerne deine Blumen, ne, dich Arbeit in deine Blumen investieren, nur du kannst es nicht mitnehmen. Und du solltest bereit sein, es loszulassen, wenn Gott sagt, hey, lass es los. Wisst ihr, unsere Schwester Katja, wir besuchen sie jetzt. Die hat so viel losgelassen in ihrem Leben. Die hat ein Leben losgelassen, was sie hätte führen können in diesem Land. Sie hat das losgelassen, um Jesus zu dienen. Und sie ist keine große Heldin, wisst ihr, sie ist nicht anders als du und ich. Aber sie hat diesen Schritt getan, Jesus ihr Leben zur Verfügung zu stellen. Und er hat gesagt, geh. Und sie ist gegangen, obwohl sie das eigentlich das Schlimmste für sie war in der Jugend. Ich kann mich erinnern, dass sie das erzählt hat. Früher, ne, so als Jugendliche oder so, hat sie gesagt, also das Schlimmste wäre für sie, wenn Gott sie irgendwie in die Mission rufen würde. Und es ist passiert. Aber sie ist dort nicht deprimiert oder irgendwie sauer oder irgendwie sauer. Nein, sie sagt, das ist mein Land, wo ich jetzt lebe. Gott hat ihr ein neues Heimatland dort gegeben, auf dieser Erde. Das sind die Menschen, meine Freunde, die Menschen, mit denen ich lebe. Gott verändert alles. Wenn du dich auf ihn einlässt, er gibt dir was ganz anderes. Jesus hat das doch gesagt. Wenn du Häuser, wenn du deine Familie verlässt, um meinetwillen, du wirst alles in dieser Welt noch zurückempfangen. Du bekommst das alles wieder. Und da, ist das nicht schön hier, unsere süße Schwester Wayne, die hier vorne steht und sagt, Gott hat mir hier eine Gemeinde geschenkt, eine Familie. Im fremden Land, wo ich die Sprache noch nicht mal richtig kann. Das hat Gott geschenkt. Das macht Gott. Aber wenn du deine Sachen nicht loslässt, wenn du daran festhältst, wenn du weiterhin gebunden daran bist und dich nicht lösen lässt aus dieser Bindung, wirst du das nicht erleben. Hier steht also, wir haben nichts hineingebracht, wir werden auch nichts hinausbringen. Was sagt er in Vers 8? Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Nahrung und Kleidung, Geschwister. Und ich möchte hinzufügen, in unseren kalten norddeutschen Landen auch ein Dach über den Kopf. Nahrung und Kleidung. Daran wollen wir uns genügen. Wie tickt unser Land? Es ist völlig entgegengesetzt zu dieser einfachen Lebensart und Weise. So funktioniert unsere Wirtschaft nicht. Unsere Wirtschaft funktioniert darin, dass sie Bedürfnisse erzeugt. Bedürfnisse werden erzeugt durch Werbung. Und wenn du denkst, Werbung hat überhaupt keinen Einfluss auf mich, dann bist du genau das Opfer, was sie suchen. Du wiegst dich in Sicherheit, weil du ja weißt, ah, die Werbestrategen, ja. Ne? Aber sie erzeugen Bedürfnisse bei dir, ohne dass du das merkst. Und du hast bestimmte Bedürfnisse. Oh ja, so ein richtig schöner, großer Flachbildschirm, der wäre es jetzt. Ne? Kostet 750 Euro, naja, ist ja nix. Ne? Oh, diese wunderbare Form dieses Autos, oh. Das hätte ich gerne. Ah, kann ich mir nicht leisten, okay. Aber das würde ich gerne mal haben. Bedürfnisse werden erzeugt. Oh, die Top-Kaffeemaschine. Oh, der Kaffee, der diese Maschine macht, das ist wirklich Oberspitzenklasse. Ein Genuss. oh, dieses Restaurant, da müssen wir unbedingt mal hin. Oh, das sieht so wunderbar aus. Und das Essen. Ich habe letztens in der Zeitung so einen wunderbaren Bericht gelesen von so einem Küchen-Restaurant-Tester. Ne? Der hat geschwärmt über dieses Restaurant. Oh, das muss ich mal ausprobieren. Da muss ich hin. Merkt ihr, wie tief das reingeht bei uns? Wie tief das verwurzelt ist in uns. So tief. Und es ist mittendrin in der Gemeinde, Geschwister. Es fängt damit an, dass wir jemanden besuchen und sagen, oh, du hast aber ein schönes Haus. Oh, du hast ja einen tollen Garten. So einen möchte ich auch haben. Das sagen wir natürlich nicht. Aber, wisst ihr? Ich denke. Geschwister, lasst uns ganz Gott ausliefern. Lass uns nicht bestimmen von den materiellen Dingen, denn hier steht, Geschwister, und lasst uns das wirklich auf der Zunge zergehen, die aber reich werden wollen, ich füge hinzu, in dieser Welt, die reich werden wollen, egal was es ist, egal wie viel es ist, du kannst auch ganz bescheiden sein, aber den Anspruch hast du. Das willst du nicht loslassen. Das willst du nicht aufgeben. Das kannst du nicht aufgeben. Dieses Ziel im Leben, das muss sein. Die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Brauchst du noch klarere Worte? Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben, Paulus spricht hier mit Tränen, und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Wie traurig ist das? Du aber, Mensch Gottes, sagt er zu dir und zu mir, du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Das ist das ewige Leben, nicht die Bindung an den Reichtum dieser Welt. Nicht die Bindung an die Dinge dieser Welt. Gott hat uns zu einem anderen Leben berufen. Nicht zu einem Leben in der Sklaverei gegenüber dem Materialismus, gegenüber der Materie. Und das ist es. Wenn du in dieses Land hineinguckst, siehst du ein Land voller Sklaven, die dem Materiellen hinterherhecheln. Lass uns in der Freiheit der Kinder Gottes leben, Geschwister. Der ein zwei Untergewände hat, gebe dem eins, der keins hat. Gebe von dem, was du hast, was du auf dem Leib trägst, was dein, was quasi zu dir gehört, weißt du? Was deine Identität ausmacht. Ja, unsere Kleidung soll ja unsere Identität abbilden, ne? Das macht die Kleidungsindustrie. Du musst deinen eigenen Style haben. Wer bist du? Bist du das, was du auf dem Leib trägst? Dann gib es ab, gib es weiter. Gib dem zu essen, der nichts hat. Teile dein Essen, setz dich hin, kauf dir was, kauf jemand anders was. Geh hin zum, ja, gib genügend Brüder und Schwestern hier, bitte. Und mach die Augen auf, mach die Ohren auf. Es gibt genügend Brüder hier und Schwestern, die sich das Essen hier nicht leisten können. Oder die es sich vielleicht leisten, die es bezahlen, aber sie können es eigentlich nicht. Gib ihm doch mal einen aus. Und dann setz dich bitte hin mit dem Bruder, mit der Schwester und ess mit ihm zusammen, mit ihr zusammen. Finde das doch mal raus. Oder mach es einfach so. Einfach so, weil du denkst, das ist doch mal schön, zusammen das Essen zu teilen. Lass es doch nicht so sehr auf uns selbst fixiert sein und auf unsere eigenen Werte und unsere eigene Materie. Lass uns freigebiger werden. Los von all dem, was uns bestimmt, was uns festhält. Wer gibt, der empfängt. Geben ist seliger als nehmen, sagt Jesus. Herr, wir bringen dir das, diese Fixierung auf das Materielle. Wir bringen dir da unsere Not, unsere Gefangenschaft. Herr, und wir danken dir für all das, was du schon in unserem Leben getan hast. Bei dem einen und bei dem anderen sehen wir das, Herr, wie du Befreiung geschenkt hast aus Materialismus, Herr. Aber wir sehen auch, dass unsere Gesellschaft so tief davon durchdrungen ist und dass unser Fleisch so stark davon geprägt ist, von dieser teuflischen, dämonischen Ideologie. Mehr, mehr, mehr. Geiz ist geil. Jesus, befreie du uns davon. Wirklich in der Tiefe. Dass wir freigebig sind, dass wir gerne von dem weitergeben, von dem Besten, was wir haben. Und dass wir uns nicht binden lassen, wieder in, ja, an irgendetwas Materielles. Herr, wir wollen diese Wurzel wirklich voll und ganz ausreißen lassen von dir. Die Wurzel alles Bösen, die Geldgier. Mach du uns frei, Herr, dann sind wir wirklich frei. Amen.